Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Gesundsein-Podcast, meine Lieben. Heute habe ich Sven Lindberg zu Gast. Hallo Sven.
Hallo, ich grüße dich.
Super cool, dass du da bist. Ich finde, wir haben uns heute ein super spannendes Thema vorgenommen. Du bist Entwicklungspsychologe. Das heißt, du kannst sowohl über, die psychologische Entwicklung von Kindern sprechen, aber es betrifft natürlich auch all uns Erwachsene, da ein bisschen mehr darüber Bescheid zu wissen, weil wir das natürlich alle hinter uns haben und es uns bis heute prägt. Außerdem wollen wir den Fokus heute auf das Thema entwicklungspsychologische Implikationen oder Stress und seine Implikationen auf Entwicklungspsychologie besprechen. Das finde ich in unserer heutigen Zeit einfach ein besonders relevantes Thema. Und da bist du genau der Richtige für. Das habe ich in unserem ersten Gespräch schon direkt rausgefunden. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, damit die Leute mehr über dich erfahren?
Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin Entwicklungspsychologe vom Haus aus, das quasi studiert und dann immer weiter in der Forschung vertieft. Ansonsten glaube ich, was auch noch relevant ist, weil ich immer mehr merke, wie sehr mich das prägt. Vater von zwei Kindern, verheiratet und einen Hund habe ich auch. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, warum das mit dem Hund gar nicht so unwichtig ist, wenn es ums Thema Stress geht.
Ja,
und genau, ich beschäftige mich eigentlich mit der ganzen Lebensspanne und aktuell halt eben auch sehr viel, was denn Smartphones und das digitale Leben mit uns so macht.
Ja, das finde ich total interessant. Und ich glaube, dass es da auch eine ganz große Unsicherheit, ehrlich gesagt, gibt in der Gesellschaft, weil wir natürlich aktuell immer noch lernen, wie wir mit diesen neuen Technologien umgehen. Im Vergleich zu anderen Technologien, die wir uns überlegt haben, wissen wir ja erst sehr wenig sozusagen darüber, obwohl natürlich die ersten Daten da sind und uns da auch definitiv warnen vor den Folgen, wenn wir nicht richtig sozusagen mit diesen Sachen umgehen, weil sie nämlich auch am Ende Stress bedeuten für uns und unsere Biologie und unser Gehirn. Und deswegen finde ich das besonders spannend. Vielleicht können wir einmal einfach kurz starten mit der frühen Prägung sozusagen, ja? Also aus entwicklungspsychologischer Sicht, wie entwickeln wir denn zum Beispiel individuelle Stressreaktionen in der Kindheit zum Beispiel, ja? Und du hattest ja auch schon gesagt, das hat auch sehr stark was mit Bezugspersonen zu tun. Vielleicht kannst du das auch direkt so miterklären. Das fand ich nämlich extrem spannend.
Ja, also es ist halt erstmal tatsächlich einfach ein sehr komplexes Thema und ich versuche mal so ein bisschen auf die verschiedenen Aspekte einzugehen. Also weil eigentlich lernen wir den Umgang mit Stress schon, bevor wir auf die Welt kommen. Also das heißt, tatsächlich sind wir die ganze Zeit verschiedenen Einflüssen ausgesetzt und wir müssen eben schauen, wie wir als Organismus damit umgehen. Und das beginnt tatsächlich schon im Mutterleib oder halt auch sogar schon mit davor. Also das heißt, das Stresserleben, was ich selber habe, prägt erstmal meine Biologie, meine Gene halt auch mit. Und das beeinflusst dann halt eben erstmal, wie fruchtbar ich überhaupt bin, ob das halt funktioniert und so weiter und so fort. Und wenn es dann funktioniert, dann fängt es eben schon sehr früh an, dass sozusagen die Mutter und auch der Vater interagieren mit dem Leben, was da heranwächst. Und wenn das zum Beispiel in einer sehr stressigen Umgebung ist, weil entweder viel Lärm ist oder eben auch das Leben selber große Herausforderungen bringt, dann wirkt sich das eben auch aus auf das Leben, was dann eben im Bauch wächst. Und da gibt es schon die ersten Einflüsse und die ersten Interaktionen. Und das ist, glaube ich, schon mal erstmal sehr wichtig zu wissen.
Ich finde das extrem interessant, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da genügend Bewusstsein dafür gibt, dass wirklich auch die Schwangerschaft und die Frau in der Schwangerschaft auch schon so, ich sag mal, vor Stress geschützt werden sollte, auch vor wahrscheinlich starken negativen Emotionen beispielsweise geschützt werden sollte. Ich finde, das ist sehr, das wird sehr nebensächlich behandelt, aber ist das, wie du sagst, sehr relevant, finde ich einen super spannenden Insight, ja.
Genau, und das ist ein absolut wichtiger Aspekt und auch, und ich meine, da ist so ein bisschen vorgegriffen, auch auf der anderen Seite wieder wichtig, dass, wenn man darüber Bescheid weiß, dass man sich nicht selber zu viel Stress macht, weil sonst komme ich halt schon wieder in so ein Ungleichgewicht, dass ich alles richtig machen möchte und so weiter und so fort. Mhm. Und solche Themen wie eben auch Perfektionismus und so weiter, sprechen wir später nochmal drüber, sind eben auch Sachen, die ein Kind in der Entwicklung prägen, wie resilient es selber wird, also wie sehr es lernt, mit unfriedigen Situationen umgehen zu können. Und deswegen letztendlich diese Interaktion schon im Mutterleib das geht halt so weiter, zeigt aber einfach erstmal, dass es eine Kombination ist aus Genetik. Also was kriege ich mit von meiner genetischen Ausstattung? Das ist in dem Kind ja auch gegeben. Und auf der anderen Seite, was passiert mit der Umwelt und wie interagiere ich mit der? Also habe ich quasi wirklich hohe Belastung und lerne ich von meinem Umfeld, wie geht man mit solchen Belastungen um? Und dieses Lernen beginnt halt schon im Mutterleib, weil tatsächlich eben das Kind miterlebt, wie sozusagen von außen Belastungen kommen, die vielleicht eben, weil Stress wirkt immer biologisch. Das heißt, es wird Cortisol ausgeschüttet, was auch als ein sehr bekanntes Stresshormon vielleicht bekannt ist. Adrenalin wird ausgeschüttet. Das sind eben Dinge, die eben den Körper dann halt hochfahren lassen, hochaktiv sein lassen. Und das sind eben Dinge, die dann halt quasi so ein Embryo mitbekommt. Und wenn das permanent hoch ist, ist das eben eine Sache, die sich halt auch schon überträgt. Und das sogar bis in die Veränderung der Gene gehen kann. Da sind wir im Bereich der Epigenetik. Genau, und das bedeutet tatsächlich, dass ich einmal meine genetische Ausstattung habe und dass dann aber in Abhängigkeit der Einflüsse, die ich erlebe, bestimmte Schalter aktiviert oder ausgeschaltet werden können. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, ich habe in meinem Erbgut Informationen, die wirksam werden oder eben nicht, je nachdem, was ich erlebe. Und das heißt, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so An- und Ausschalter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfälligkeit habe, schon genetischer Natur, für Stress, dass ich das nicht gut verarbeiten kann und dann erlebe ich noch zusätzlich dieses Stresserleben von außen, dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass halt bestimmte Sachen deaktiviert werden oder aktiviert werden, die mich entweder geschützt hätten oder eben die dazu führen, dass sozusagen negative Konsequenzen drohen.
Ja, das finde ich extrem interessant zu verstehen, weil uns das einfach zeigt, wir als Erwachsene können unseren Kind am Anfang, und das wirst du vielleicht auch nochmal genauer erklären, also im Mutterleib bereits, aber auch nach der Geburt, sind ja auch die Nervensysteme der Babys total an uns Erwachsene, an die Caregiver, an die Bindungsperson so gekoppelt, oder?
Ja, total.
Also die Nervensysteme sind ja wirklich so in Tune, weil das Baby ja erstmal lernen muss, die Welt sozusagen einzuschätzen und deswegen übernimmt das sozusagen einfach die körperliche Reaktion und auch Stressreaktion der Eltern, oder? Mhm. Genau. Kann man das so formulieren?
Genau, also du beschreibst eigentlich ziemlich gut auch das Thema Koregulation, also was halt eben nicht nur auf Verhalten bezogen ist. Also wenn ich jetzt sehe, dass meine Mutter, mein Vater sich irgendwie in schwierigen Situationen gut zusammenreißen können, das sind Dinge, die passieren dann irgendwie später, dann kann ich mich daran orientieren. Das ist so das eine. Das andere ist tatsächlich eben auf der Ebene des Nervensystems. Also das heißt, im Mutterleib, auch später, wenn das Kind bei den Eltern auf der Brust liegt, im Arm liegt, im Bett mitschläft, dann passiert sozusagen auf biologischer Ebene auch so eine Koregulation. Also das heißt, ruhige, entspannte Nervensysteme führen dazu, dass andere auch eher Möglichkeit haben, auf der Ebene sich zu regulieren. Deswegen hatte ich auch kurz mein Haustier mit erwähnt. Also das heißt, eine positive Beziehung mit einem Hund zum Beispiel kann auch dazu führen, dass ich mein Nervensystem besser runterregulieren kann.
Ja, und ich finde, das merkt man ja auch immer noch im Zusammensein mit Erwachsenen beispielsweise, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, der so total entspannt ist und irgendwie mit tiefer Zufriedenheit irgendwie durchs Leben geht, dann macht das auch was ganz anderes mit mir, als wenn ich mit so einem total gestressten Menschen irgendwie interagiere. Das überträgt sich schon so ein bisschen. Da kann man sich auch nicht immer von frei machen.
Absolut. Das finde ich halt sehr spannend. Ich glaube, jeder hat sofort, wenn er darüber nachdenkt, Menschen im Kopf, die einen Raum zum Strahlen bringen oder halt auch einfach eine andere Atmosphäre schaffen zum Positiven. Und jeder hat auch eine Person im Kopf, wo auf einmal alles hektisch wird und es unangenehm wird. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, das nochmal zeigt, wie stark wir sozusagen soziale Wesen sind. Und das ist natürlich besonders intensiv in der Interaktion zwischen Eltern und Kind.
Und wenn wir nochmal zwischen diese Interaktion Eltern und Kind draufschauen, ich meine, der Alltag von Eltern, der lässt es ja irgendwie nicht aus, dass auch mal Stress entsteht. Jetzt du als Papa und Entwicklungspsychologe, was ist so dein, was strebst du jetzt persönlich an? Man kann ja wahrscheinlich nicht immer ausschließen, dass man irgendwie mal stark reagiert auf irgendwas oder so. Was ist das, worauf du so achtest, wo du sagst, das ist eigentlich das, was wir als Eltern versuchen könnten?
Ja, also was mir total geholfen hat, ist so ein bisschen wegzukommen von dem Begriff Resilienz, weil das hört sich immer so ein bisschen so dieses, ich schaffe es, obwohl alles schlimm ist, das auszuhalten. Also jetzt quasi, wenn man das so framen würde. Und es gibt eben Leute, die sagen, hey, es wäre eigentlich viel besser, wenn wir das als so eine Art Immunsystem bezeichnen. Also quasi unser emotionales Immunsystem. Und das hilft mir, weil du jetzt die Frage gestellt hast, irgendwie, wie ist es bei mir als Vater? Und dieser Perspektivwechsel hat mir sehr geholfen, weil das Immunsystem muss aufgebaut werden. Das heißt, und es muss aufgebaut werden, indem es auch immer wieder sich mit Krankheitserregern auseinandersetzt.
Ja.
Also das heißt, wenn ich total informiert bin und von allen beschützt werde, dann entwickelt sich mein Immunsystem nicht gut, weil ich dann halt eben nicht gelernt habe, mit Viren, mit Bakterien und so weiter umzugehen. Und so sehe ich es auch eigentlich tatsächlich mit Stress und dem Umgang damit. Also so ein bisschen zu sehen, okay, also erstmal, das hilft mir auch tatsächlich, ein bisschen entspannter zu sein als Vater, weil ich kann weder mich noch meine Kinder komplett davon schützen, dass es nicht mal stressig wird. Also selbst wenn ich alles versuche zu kontrollieren, dann fällt trotzdem mal irgendwas runter, man verletzt sich und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann nicht alles quasi kontrollieren und aus dem Weg räumen. Sondern es ist halt auch wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit Dingen, die nicht so gut laufen. Und da ist es dann, glaube ich, wichtig zu gucken, habe ich Handlungsmöglichkeiten? Und kann ich halt mit dem, was passiert, umgehen? Und kann ich daraus idealerweise was lernen? Und so weiter und so fort. Und man merkt es halt, also jetzt dann ein bisschen aus dem Nähkästchen, mir gelingt es eigentlich immer sehr gut, mich zu regulieren, mit Stress umzugehen. Es sei denn, ich bin selber gerade überlastet. Was aber auch normal ist. Und dann habe ich mir versucht anzugewöhnen, meinen Kindern das zu kommunizieren. Also es kann auch mal sein, dass ich dann halt einfach zum Beispiel mal lauter werde. Dann versuche ich aber direkt im nächsten Schritt, mich zusammenzureißen und zu erklären, mir ist es heute ganz schön viel. Ich habe heute das und das zu tun. Und jetzt bin ich gerade lauter geworden, weil ich gemerkt habe, das ist mir gerade zu viel. Und dieses zu kommunizieren, ich bin gerade selber dabei, mich zu regulieren. Ich bin gerade überlastet. Ist wiederum ein Lernprozess. Einmal für mich, weil ich halt hoffe, dass es in Zukunft weniger wird. Aber auch für die Kinder, um zu sehen, ah, okay, das ist erstmal normal, dass mir manchmal Sachen zu viel sind, dass mir manchmal auch Sachen wehtun. Aber ich kann eben versuchen, mich dem zu stellen und damit durchzugehen und das zu überwinden.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Zum einen einmal, dass dieses Immunsystem sich entwickeln sollte. Das ist das eine, finde ich sehr, sehr wertvoll, weil du, genau wie du richtig gesagt hast, das nimmt dann natürlich auch so ein bisschen den Stress raus, wenn man sich denkt, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich jede Art von Stress aus dem Leben meiner Kinder oder aus meinem Leben irgendwie raushalte. Es ist ja auch ehrlich gesagt maximal unrealistisch, also zumindest in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie die Menschen das machen, die immer keinen Stress haben. Aber wahrscheinlich hat das mit der inneren Haltung dann irgendwann zu tun, könnte ich mir vorstellen. Zumindest wäre das so mein persönliches Ziel. Und dann zum anderen eben zu sagen, wenn dann mal was passiert und man sagt, okay, nicht optimal reguliert, aber man kann erklären, warum es einem gerade so schwer fällt. Und wenn man sich da artikuliert, seinen Kindern gegenüber, dann bringt man denen ja auch so ein bisschen bei, mit ihren eigenen Emotionen vielleicht auch besser umzugehen, die besser in Worte fassen zu können. Weil das ist ja auch total wichtig, ne, für diese, ich sag mal, emotionale Kompetenz auch in einem selber, wenn man Gefühle auch benennen kann und auch selber erkennen kann, was man dann vielleicht in dem Moment irgendwie braucht. Welche frühen Erfahrungen führen denn aber zum Beispiel dazu, wenn jetzt ein Erwachsener zum Beispiel extrem schlecht mit Stress umgehen kann? Also mich interessiert so ein bisschen, ne, das ist zum einen halt das, was gut funktioniert, wie du es beschrieben hast. Wie funktioniert es denn schlecht und was führt auch dazu, dass es schlecht funktioniert? Das finde ich auch interessant, weil es ist sozusagen das andere Ende der Möglichkeiten.
Ja. Genau. Also was ich halt sehr spannend finde, ist, es wird immer sehr viel drüber gesprochen mit, ja, es gibt ja dann so sensible Phasen. Also ich werde dann auch als Entwicklungspsychologe immer angesprochen, ja, welche Phasen sind denn jetzt die wichtigsten und so weiter und so fort. Und
bei den Kindern, die Entwicklungsphasen meinst du
jetzt? Genau. Und was man erstmal sagen muss, ist, es gibt nicht so, die Leute stellen sich das oft zu schwarz-weiß vor und haben deswegen auch Angst. So nach dem Motto, ja, wenn ich das in der Phase nicht mache, dann ist es für immer verloren und so weiter. Also letztendlich, diese sensiblen Phasen bedeutet einfach nichts anderes als, das ist gerade entwicklungsintensiv. Also das heißt, da wird entweder was aufgebaut oder was umgebaut. Also wir haben weitere sensible Phasen als, ne, wir haben irgendwie das mittlere Lebensalter, hormonell stellt sich viel um, nicht nur bei den Frauen im Alter und so weiter und so fort. Das sind alles Phasen, wo wieder Umbau stattfindet. Und das sind sensible Phasen, auch jetzt Teenager. Also die Pubertät ist auch so eine sensible Phase. Aber das heißt nicht, dass die sich von jetzt auf gleich alle verwandeln und so weiter, sondern da passiert halt einen Umbau. Und so ist es eben im Kindesalter, also jetzt wirklich bei den kleinen Kindern, da ist es eben so, dass sie sensibel sind für ganz viele Reize und sie brauchen halt besonders viel Unterstützung. Also man muss sich das wirklich so vorstellen. Am Anfang, also das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, am Anfang haben wir so viele Gehirnzellen wie nie wieder in unserem Leben. Ja, das ist richtig, weil wir so wenig Verbindungen haben. Und es wird dann im Laufe des Lebens werden immer stärkere Verbindungen im Gehirn geknüpft. Das ist letztendlich Lernen. Und andere Sachen werden abgebaut. Und das heißt, das, was ich brauche, wird verstärkt. Was ich nicht brauche, wird abgebaut. Und da kommen wir jetzt eben auch zu diesem positiven oder negativen Stress erleben. Also das heißt, wenn ich viele positive Erfahrungen habe, dann bauen sich sozusagen ein Netzwerk in diese Richtung auf. Habe ich das nicht, baut sich entweder quasi nicht so ein Netzwerk auf oder eben negative Netzwerke. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt quasi, sagen wir mal tatsächlich, ich bin Säugling im Kriegsgebiet. So. Das heißt, ich habe keine Sicherheit. Die Eltern müssen ständig den Ort wechseln. Es gibt Lärm, alle sind aufgeregt und so weiter und so fort. Dann ist das erstmal die Normalität, die das Gehirn des Kindes prägt. Und das heißt, es lernt immer wachsam sein. Also das heißt, der Alarmmechanismus, also die Amygdala, die Gefahr erkennt und dann den Körper unter Stress setzt, Cortisol, Adrenalin, um fliehen oder kämpfen zu können. Das ist dauerhaft aktiv und das, in Anführungszeichen, brennt sich in mein Gehirn ein. Und das ist jetzt, Kriegserfahrung ist, glaube ich, sehr eindrücklich, aber andersrum, wenn ich jetzt quasi in einem Haushalt groß werde, wo es immer hektisch ist, wo immer Stress da ist, die Eltern nicht runterfahren können und so weiter und so fort, dann ist das auch eine Prägung, die sich quasi neuronal niederschlägt. Also das heißt, bilden sich Verbindungen, die eben lernen, bei kleinsten Sachen schnell aktiv sein. So, und das heißt, dass zum Beispiel dieser Alarmmechanismus, den wir haben, und das ist auch nochmal wichtig, das ist das, was als erstes da ist. Also das Erkennen von Gefahr können wir als Säugling und als Kleinkind sehr, sehr schnell. Also das ist halt sozusagen unser Alarmsystem und das reagiert. Und das andere, das Denken und Kontrollieren, was im Frontalhirn stattfindet, das entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Also das heißt, man muss sagen, die Alarmanlage, der Motor ist von Anfang an da, aber die Brems- und Sicherheitsanlage kommt erst später dazu. Und das ist sozusagen so, dass halt eben das Verhalten und das Soziale prägt mich am Anfang und prägt dann meine eigene Denkstrukturen und eben die Strukturen, die aktiv werden automatisch, wenn es zu Stress kommt. Und deswegen ein Kind, was eine positive, entspannte Prägung hat und ein Kind, was eben diese beeinträchtigte Bedingung hatte, die rufen dann später diese Muster ab und zwar nicht bewusst, sondern unbewusst. Und das prägt dann oder führt dann dazu, wie sie auf Stress reagieren und wie sie damit umgehen.
Und damit meinst du ja wirklich auch nicht unbedingt kognitiv, sondern eher dieses, ne, wie reagiert mein Nervensystem, mein Körper? Reagiert er entspannt und kann ich weiterhin irgendwie, einen gesunden Ausgleich auch irgendwie erleben im Alltag? Oder lasse ich mich von vielen Terminen und Hektik irgendwie, bin ich direkt angespannt den ganzen Tag? Ja. Also Parasympathikus, Sympathikus, also habe ich da einfach so eine ungesunde Disbalance im Grunde genommen, oder?
Genau, und deswegen ist es eigentlich total wichtig, dass du es ansprichst, weil du bist eingestiegen mit, das ist ja dann nicht kognitiv, genau. Und das ist auch das, was oft das Menschen davon so von überwältigt werden. Weil ich kann zum Beispiel ungünstige Faktoren gehabt haben in der Interaktion in der Kindheit und dann entwickelt sich eine stabile Jugend und ich bin ein super funktionaler Erwachsener. Und dann verändert sich mein Leben und auf einmal sind so viele Stressoren da und dann reagiere ich auf einmal komisch. Also das heißt, mir ist dann gar nicht bewusst, so nach dem Motto, ja, warum habe ich denn
so... kommt das?
Genau, ich bin doch so ein entspannter Mensch. Warum schreie ich auf einmal meine Kinder an? Oder warum fange ich auf einmal an, irgendwie zu zittern und hysterisch an zu weinen? Wo kommt das denn her? Und das ist Leuten oft nicht bewusst, weil das oft Muster sind, die man kontrollieren konnte, weil dann die späteren Bedingungen gut waren. Und dann wieder dieses, also man spricht auch oft so vom inneren Arbeitsprogramm, das wird dann auf einmal aktiv, weil das frühe gelernte Muster sind, die sich neuronal quasi abgebildet haben und die dann auf einmal, wenn die Situationen wieder ähnlich sind, also auf einmal gibt es wieder Stress in der Umgebung, auf einmal gibt es wieder Situationen, wo man sich hilflos fühlt, dann werden auf einmal diese Muster aktiv, die mir gar nicht mehr so bewusst geworden sind, weil ich sie in Anführungszeichen längere Zeit nicht brauchte. Mhm. Und das ist eben oft dann eine Sache, wo man merkt, okay, man versteht es selbst nicht so ganz, man kann es aber auch nicht überwinden. Und das sind dann so Sachen, wo Leute sagen so, naja, so bin ich halt. Oder, ach ja, mein Papa hat ja auch immer auf den Tisch gehauen. Ne, dieses ganz oft, wenn
ist
halt
meine Art.
Muster sich übertragen, wenn Leute irgendwie dann auf einmal eine Härte gegenüber ihren Kindern zeigen, weil sie das früher selbst erlebt hatten. Das heißt, da muss man dann über das Kognitive gehen, um zu erkennen, dass diese Muster da sind und dass ich halt eben auch da wieder gegen arbeiten kann. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir wissen jetzt seit einigen Jahren oder mittlerweile ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt, dass unser Gehirn so plastisch ist, dass sich das auch noch verändern lässt. Also dieses, ich bin halt so, da kann ich nichts machen, ist Quatsch. Aber was halt eben stimmt ist, diese Veränderungen sind sehr mühselig und schwer zu erzielen, aber ich kann sie erzielen.
Das finde ich super wertvoll zu verstehen. Und du hast gerade noch einen anderen spannenden Punkt genannt. Da wollte ich gerade noch, da wäre ich sowieso gerne als nächstes hingegangen. Wie wichtig ist es denn, auch das Leben oder die Kindheit meiner Eltern zu verstehen, meiner Großeltern zu verstehen, um zu verstehen, wie ich heute bin?
Also ich glaube, erstmal ganz wichtig, weil viele Leute sich sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigen. Also erstmal vorweg vielleicht, es ist erstmal wichtig zu akzeptieren, wie sozusagen ich jetzt aktuell bin. Und es lohnt sich total, sich auf das zu konzentrieren, was alles schon gut funktioniert und seinen Blick nach vorne zu richten. Also das heißt, lieber sich mit Freude auf die Zukunft nach vorne ziehen lassen, als quasi mit Resignation und Trauer nach hinten. Also das sozusagen als Disclaimer vorweg. Aber genau wie wir gerade gesprochen haben, also es gibt halt eben auch dieses Transgenerationale. Das klingt immer irgendwie so komisch, heißt aber nichts anderes, als dass sich von Generation zu Generation bestimmte Dinge, Muster, das haben wir gerade schon so viel über Muster gesprochen, und das ist eigentlich genau das, übertragen lassen. Also das heißt, wenn in einer Familie zum Beispiel nicht über Emotionen gesprochen wird, dann ist es quasi ein Standard, der gesetzt ist. Und der überträgt sich dann. Und das Problem ist, Emotionen kann ich dann besser verstehen, wenn ich sie konkret benennen kann. Wenn ich aber gelernt habe, möglichst nicht über Emotionen zu sprechen und sie möglichst wegzudrücken, dann ist das eine Sache, die sich auch verfestigt. Und das ist eben auch eine Sache, die sich eben überträgt. Und das Schöne in Anführungszeichen ist, wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich mich auch dem entgegenstellen. Und idealerweise fange ich damit schon an, bevor ich dann meine Kinder bekomme. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, wir haben einen extremen Leistungsanspruch in der Familie und das hat vielleicht dazu geführt, dass ich da selber immer schon drunter gelitten habe und dann verstehe, das ist ein Thema in unserer Familie, das geht auf Uropa William II. Zurück, dann ist das eine Geschichte, wo man wirklich denkt, okay, das hat ja positive Seiten. Ne? Irgendwie einen hohen Anspruch zu haben, Leistung zu wollen, ist erstmal gar nicht schlecht. Aber es darf halt nicht dazu führen, dass ich sozusagen leide und mich selber sozusagen beeinträchtige. Und dann kann man halt eben
das.
Genau, was kostet mich das? Und vor allem, wie sehr möchte ich, dass mein Kind zum Beispiel die Kämpfe durchmachen muss, die mein Vater, mein Opa und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon mal erstmal sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, ohne Frage ist man geprägt und man kann aber auch wirklich überlegen, was möchte ich davon als Stärke weitertragen? Und was sind die Dinge, wo ich merke, das wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn ich die nicht gehabt hätte. Dann kann ich eben auch versuchen, das sozusagen meinen Kindern zu ersparen oder halt zumindest es transparent zu machen. Ne? Und dieses transparent machen zu überlegen, okay, oh, jetzt bin ich gerade außer Haut gefahren, weil heute war so viel los. Oh, das kennst du ja. Kennst du ja auch von Opa. Das ist so eine Sache, da müssen wir beide mal dran arbeiten. Und so weiter und so fort. Und das sind halt eben Dinge, klingt jetzt irgendwie sehr, ja, wenig alltagsnah, dass man so gestellst irgendwie mit seinen Kindern spricht und das war beim Opa so. Aber ich glaube, diese Reflexion und halt dann auch so ein bisschen sich das selbst zu erklären, hilft dann auch, glaube ich, das für die Kinder besser einzuordnen. Und sei es nur implizit, indem man halt sozusagen zeigt, Mensch, jetzt atme ich mal durch und das ist mir gerade schwer gefallen. Das reicht ja schon. Einem Kind zu zeigen, mir fällt das gerade schwer, ist ein super Wachstumsmoment. Weil Kinder denken am Anfang, Eltern, Erwachsene können alles. Und diese Götterdämmerung fängt sehr früh an. Und das kann man ja auch proaktiv mitgestalten, dass das eine positive Dämmerung wird. Ja,
super cool. Und ich meine, die Kinder, die verbringen ja auch ganz viel Zeit nicht nur zu Hause, sondern eben auch im Kindergarten, in der Kita, in der Betreuung, andere Bindungspersonen, später dann auch in der Schule. Das heißt, diese Systeme prägen ja die Kinder extrem mit. Und jetzt schauen wir uns mal die Situation an in Deutschland. Es fehlen Erzieher. Ich meine, Burnout unter Lehrern ist, glaube ich, auch ein extremes Phänomen die letzten Absolut. Jahre. Wie schaust du als Entwicklungspsychologe auf diese Situation?
Ja, was ich halt daran sehe, und das ist halt momentan auch politische Debatte, also wie kriegen wir irgendwie Teilzeit runtergefahren und dies und damit mehr Leute Vollzeit arbeiten und so weiter und so fort. Ja, alles super, aber ich finde, da sollten wir erst drüber reden, wenn die Bedingungen gut sind. Und die Geschichte ist die, dieser Spruch klingt nach Kalenderspruch, ist aber mega, mega wichtig, nämlich Beziehung vor Erziehung. So, und das gilt komplett fürs Bildungssystem und vor allem für die frühkindliche Förderung. Das heißt, gerade wenn sozusagen die Systeme, also Kindergärten, Schule und so weiter, herhalten müssen als einen Ort, wo Kinder außerhalb des Elternhauses Unterstützung und Bildung und so weiter erfahren, dann brauchen die dort Sicherheit. Weil wir lernen nur, wenn wir in einem sicheren System sind. Wenn wir uns bedroht fühlen, dann fährt unser Nervensystem hoch, dann sind wir entweder im Modus kämpfen, flüchten oder wir freezing, also erstarren. Beides jeweils ein Modus, in dem man nicht gut lernen kann. Wir wissen, unser Arbeitsgedächtnis funktioniert dann nicht gut. Arbeitsgedächtnis ist sozusagen die Vermittlung zwischen dem, was ich erlebe und verarbeite und was sich dann im Langzeitgedächtnis speichert. Das funktioniert nicht gut unter Stress und unter unruhigen Situationen. Und das ist einfach eine Sache, wo wir wissen, okay, wenn auf 20 Kinder eine Erzieherin oder ein Erzieher kommt, dann ist eben die Bindungsqualität, ja, das wird schwer. So, ja. Und andersrum, wenn eine Lehrerin und ein Lehrer permanent unter Stress sind und das halt auch ausstrahlen, dann wirkt es ansteckend. Das heißt, dann wird ihr Stress erleben.
Das ist der absolute Wahnsinn, finde ich, so wie du das formulierst. Das ist so der,
ja, und die Sache ist die, also wir hatten da schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, wir können das messen. Personen mit einem hohen Cortisolwert, das kann man im Speichel messen, die mit Kindern interagieren, haben Kindergruppen, die auch erhöhte Stresswerte haben. Im Vergleich zu Personen, die quasi dieses permanente Stressniveau nicht zeigen. Und deswegen ist dieses Burnout, wo dann manchmal auch ein bisschen, ja, augenzwinkern, schmunzeln drüber gesprochen wird bei Lehrkräften, das ist ein riesiges Problem, einmal für die betroffenen Personen selber, aber vor allem auch für die Personen, die ihnen anvertraut sind. Und wir brauchen eigentlich da ein ganz, ganz hohes Niveau von Beziehungsqualität. Und wenn die gegeben ist, dann funktioniert das Lernen auf jeden Fall, aber andersrum nicht. Und das ist halt oft die Geschichte, dass dann mit, wir brauchen mehr Regeln, wir brauchen mehr Druck, wir brauchen mehr irgendwie Leistung. Ja, aber Leistung kommt nicht dadurch, dass ich es erzwinge, sondern Leistung kommt dadurch, dass ich Bedingungen schaffe, dass sozusagen die von selber aus Begeisterung entstehen kann. Und das ist quasi mega wichtig in der frühen Bildung, aber vor allem auch in der Schule. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann habe ich ja weiterhin Einfluss auf die Muster, die sich bei den Kindern nennen. Das sind alles Heranwachsende. So. Und wir hatten einmal kurz gesprochen über dieses Stresssystem, das Alarmsystem, Amygdala und Co. Die sind von Anfang an aktiv. Die Selbststeuerung, das entwickelt sich bis in die 20er, also bis ich 20 bin und älter, in die Jahre mit hinein. Und das wird maßgeblich geprägt von den Bildungspersonen, mit denen ich zu tun habe.
Ja, und das finde ich so einen wichtigen Insight. Und wir hatten am Anfang auch schon über das Element der digitalen Welt gesprochen. Welche Rolle würdest du sagen, spielen digitale Technologien, soziale Medien auch heute in diesem ganzen Kontext? Da forschst du ja auch dran.
Ja, absolut. Also erstmal muss man sagen, dass die Geräte an sich quasi einen riesen Einfluss haben und uns das nicht bewusst ist. Also wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass selbst ein ausgeschaltetes Smartphone, was auf dem Tisch liegt, mir Kapazität nimmt. Also das heißt, ich arbeite langsamer, ich kann mich schlechter konzentrieren, obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Nicht Flugmodus, sondern aus. Und das hängt damit zusammen, dass einfach dieses Gerät so viele Funktionen hat und das ist uns nicht bewusst. Also man muss sich einfach vorstellen, ich habe irgendwie eine Schubkarre oder eine Schubkarre reicht nicht. Ich bräuchte eigentlich einen Riesenwagen, der die ganze Zeit neben mir herfährt, um zu zeigen, was ich alles mit mir trage. Filme, Musik, Spiele, Wasserwaage, einen Scanner, alles mögliche, alles. Also wir haben mal irgendwie das aufgebaut in der Universität, um das zu demonstrieren. Wir sind auf über 80 verschiedene Geräte gekommen.
Krass.
So, und das heißt, das trage ich die ganze Zeit mit mir rum. Das heißt, ich habe die ganze Zeit die Möglichkeiten im Hinterkopf, was ich jetzt machen könnte, auch was ist jetzt vielleicht reingekommen, was habe ich an Nachrichten bekommen. Und je mehr ich, da sind wir jetzt bei Social Media, ich auf...
Auch noch so ein Batzen Papier, ne? Post.
Ja, und wenn ich dann halt Social Media zunehme, dann weiß ich halt, okay, wenn ich selber aktiv bin, haben die Leute sich meine Sachen angeguckt und geliked. Wir wissen aber, die meisten Leute sind gar nicht selber aktiv auf Social Media, sondern gucken nur und folgen und scrollen. Und das heißt, ja, ist der wieder live gegangen, hat die das, was macht die gerade und so weiter und so fort. Und das sind alles so viele Informationen, denen ich mich verwehren muss. Und deswegen, das ist nochmal ganz wichtig, weil Aufmerksamkeit ist ein aktiver Prozess. Das heißt, ich muss aktiv steuern, was ich durchlasse und was nicht.
Mhm.
Und je mehr ich durchlasse, desto mehr wird mir quasi weggenommen von dem, was ich an Kapazität zur Verfügung habe. Und das ist in der digitalen Welt so krass wie noch nie. Also das heißt, ich muss eigentlich wirklich schauen, wie kriege ich all das geschützt, was ich brauche, um überhaupt funktionieren zu können.
Das ist so spannend. Und für mich wird eigentlich klar, dass die einzige Strategie für, ich sag mal, Digital Detox wirklich nur ist, das Handy wirklich in einen anderen Raum zu verbannen. Ne? Weil selbst wenn ich es ausschalte, hat das nicht den gleichen Effekt.
Absolut. Und das, ich glaube, wir Erwachsene merken das am einfachsten. Also es ist wirklich dieses, wenn ich mit Leuten essen gehe oder mit der Familie esse, und alle sagen ja, komm, machen dann vielleicht schon standardmäßig das Handy irgendwie aus.
Mhm.
Und legen die mit einem Bildschirm nach unten auf den Tisch. Mhm. Alleine diese, man geht zu viert essen, dann liegen da vier Handys auf. Das macht was mit einem. Und wenn die Leute dann dabei das Vibrieren anlassen, dann macht einen das aggressiv. Das ist nicht wichtig, ich gehe nicht dran. Ja, aber es zeigt
ja... Du bist immer so unruhig, ja.
Genau, und es zeigt ja auch, Moment mal, wie wichtig bin ich denn gerade, wenn du das da vibrieren lässt? Dann mach es doch aus. So.
Ja.
Also manchen Leuten ist das egal, anderen Leuten reagieren so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Und das heißt, es greift ja in unser soziales Miteinander, in unsere Interaktion ein. Und deswegen einfach nur, weil wir auch darüber sprechen, was können denn wir Eltern machen? Und wirklich wieder dieses Thema, es ist einfach eine komplizierte Welt gerade und es macht dann keinen Sinn zu sagen, okay, wir machen das jetzt perfekt. Wir schaffen das Handy ab und so weiter, weil das wir haben Arbeit, unsere Eltern müssen uns erreichen können und. Ja, dann mach es realistisch. Und deswegen diese Geschichten wie, das kann ich nur empfehlen, zu sagen, holt euch irgendwie einen klassischen Radiowecker oder ein anderes Gerät und packt das Handy raus aus den Schlafzimmern. Und zwar bei euch selber. Dann könnt ihr auch den Kindern sagen, hier, abends kommen die Handys raus. Ja, aber du, nee, wir alle. Mein Handy, dein Handy, alle Handys. Und die zweite Geschichte ist, also wenn ihr es nicht tut, dann fangt wieder an, gemeinsam zu essen. Und wenn es dann nur das Abendbrot ist, weil man es nicht immer alles hinkriegt, klar. Aber dann packt auch das Handy raus, weil es gibt dem Ganzen einen anderen Wert. Und oft ist es so, dass die letzten interaktiven Gespräche mit allen Familienangehörigen passieren beim Essen. Und dann sollten halt die Geräte auch nicht im Weg stehen. Und auch da wieder macht es zur Regel und wenn es Ausnahmen gibt, weil das Kind jetzt irgendwie sagt, hey, der Fußballtrainer ruft aber heute an, ja, dann ist das ja ein gutes Argument. Und wenn man selber sagt, ich kriege aber einen Anruf, weil ich da das für einen Beruf brauche, ja, dann kann man das ja erklären. Man muss halt nicht sklavisch an den Regeln festhalten.
Ja.
Aber man schafft letztendlich durch diese Regeln einen Rahmen, der einen selber schützt, dass man mehr von seiner Aufmerksamkeit zur Verfügung hat und sich besser auf seine Interaktionen einlassen kann.
Ja, weil ich frage mich immer, was macht das mit den Kindern, wenn die auch immer im Wettbewerb im Grunde genommen stehen mit diesen digitalen Geräten um die Aufmerksamkeit der Eltern? Also ich finde das manchmal, und viele Erwachsene, die dann so in ihre Geräte reingezogen werden, denen ist das ja auch nicht bewusst unbedingt in dem Moment, weil eben ja auch deren Aufmerksamkeit, wie gesagt, einfach auf diesem Gerät dann ist. Und dann schaust du halt nicht links und rechts. Schaut mein Kind mich jetzt gerade an? Braucht es irgendwas von mir oder so? Also solche Situationen kann man, finde ich, sehr, sehr häufig beobachten. Was macht das denn mit den Kindern, wenn jetzt zum Beispiel Eltern einfach auch ja, sehr viel am Handy sind beispielsweise. Also diese Arbeit am Handy, das ist ja auch Fluch und Segen zugleich, weil du auf der einen Seite sehr flexibel bist. Du kannst halt mit deinen Kindern zum Beispiel auf den Spielplatz gehen nachmittags und trotzdem noch irgendwie ein paar E-Mails beantworten. Aber ist das wirklich gewollt und sinnvoll, frage ich mich dann immer, diese Flexibilität so zu leben? Ja.
Ja, und das ist halt tatsächlich, glaube ich, wichtig, dieses lieber dann gucken, ob man halt sozusagen eine Betreuung kriegt und irgendwas. Und dass, wenn man da ist, dann sollte man da sein. So. Mhm. Weil das merkt man als Kind. Und also eine Mutter oder ein Vater, die mit dem Kind auf den Spielplatz geht, das Kind sagt, geh spielen und dann halt am Handy hängt, das ist eher schlechter für das Kind, als wenn das Kind quasi mit einer Betreuungsperson geht, die quasi dann auch für das Kind da ist. Weil das Kind kriegt in dem Moment die Signale, Mama muss arbeiten und ist auf dem Spielplatz, weil da kann sie mich wegschieben. So. Weil, ne, und deswegen auch da, bei älteren Kindern kann ich vielleicht erklären und sagen, okay, mein Schatz, gehst du schon mal zur Schaukel? Ich muss noch was am Handy machen und dann mache ich es aus. Das wäre super, weil dann ist quasi, das Kind ist mit einbezogen, es wird erklärt und so weiter. Aber wenn ich quasi immer mal wieder gucke und dann halt vielleicht mal im Nebensatz sage, du Schatz, tut mir leid, aber das ist wichtig von der Arbeit, dann ist die Botschaft, das ist wichtig, du nicht.
Mhm.
Und das ist halt einfach für den Selbstwert des Kindes. Also welchen Stellenwert habe ich in der Welt? Daraus bildet sich, welchen Wert gebe ich mir selber. Der wird dadurch negativ beeinträchtigt. Weil man, ne, wenn ich mir vorstelle, ich kriege ständig gesagt, ja, ich bin ja bei dir, aber dieser Bildschirm in meiner Hand, der ist irgendwie relevanter, weil wenn der piepst, bin ich sofort da und reagiere. Ja. Wenn du piepst, kriegst du erstmal gesagt, ja gleich, ja gleich, ja gleich. Ja, dann bin ich im Vergleich zu dem Gerät das viel weniger Wichtige in den Augen meiner Eltern. Und das ist nicht gut. Und einmal nochmal wichtig zurückgesprungen, jetzt sind wir schon wieder in dem Bereich, wo man mit den Kindern sprechen kann und denen halt vielleicht auch die Sachen erklärt, das transparent macht. Das ist immer super, aber auch anstrengend. Ne? Also ich sage nicht, dass das easy peasy ist so. Aber viel wichtiger ist nochmal zurückzugehen in die Zeit, wo das Kind eben nicht sprechen kann und in dieser frühen Entwicklungsphase ist. Wir haben mittlerweile viele Studien, die zeigen, dass Säuglinge erstmal sehr viel darüber lernen, ob sie geteilte Aufmerksamkeit bekommen oder nicht. Das heißt, der Säugling beginnt erstmal, kann seine Hände nicht greifen, sondern fängt erstmal an, alles auszuprobieren. Und dann wird daraus ein System und dann wird aus, die Hände wabbeln irgendwie rum, ich kann die Finger bewegen und greifen. Was wir alle so lieben, dieser Greifeffekt, wenn ein Baby den Finger in die Hand nimmt und so weiter. Ja. Und dann ist es wichtig, dass wir interagieren. Dieses, ach schön, ach hast du, das sind alles Dinge, die uns vielleicht irgendwie, wenn wir keine Kinder haben, komisch vorkommen. Aber das sind ja Interaktionsmomente. Das heißt, ich teile bewusst mit dem Wesen die Aufmerksamkeit. Und das wird irgendwann zielgerichteter. Wenn halt ein Säugling den Kopf hin und her bewegt und ich sehe dann, es bleibt an einer Sache länger hängen und ich bin feinfühlig, dann ist das erste, was ich mache, willst du das haben? Und dann halte ich die Spielzeugsonne dahin und so weiter. Das heißt, ich reagiere auf das, was passiert, teile die Aufmerksamkeit und dadurch wächst was bei dem Kind. Mhm. Und das ist sozusagen...
Das hast du wunderschön erklärt, ja.
Also diese Mikromomente führen halt dazu, dass das Kind weiterkommt. Wenn das Kind halt anfängt zu krabbeln, ist es immer erstmal dieses, immer Interaktion, eine Bestätigung, ja fein, mach das und du schaffst das und so weiter und so fort. So, und wenn diese Mikromomente, die wir intuitiv meistens natürlich machen, wenn da die ganze Zeit ein Gerät dazwischen ist, überleg mal, wie viele dieser Mikromomente nicht stattfinden. Und das wirkt sich quasi auf die Entwicklung aus. Und deswegen, wir haben erste Studien, die zeigen, dass quasi beim Stillen, wenn die Mutter permanent sozusagen arbeitet und die Aufmerksamkeit woanders ist, weniger Oxytocin, also dieses Bindungshormon, ausgeschüttet wird, als wenn die Mutter quasi eben nicht die ganze Zeit am Gerät ist. Jetzt bloß nicht anfangen zu sagen, okay, ich muss immer isoliert und hochkonzentriert. Das ist völlig okay, auch mal Fernsehen zu gucken, zu arbeiten am Computer und so weiter. Aber man muss sich nur bewusst machen, immer wenn ich die Aufmerksamkeit woanders hinpacke, habe ich sie der Interaktion mit dem Kind entzogen. So.
Ist die biochemische Reaktion in meinem Körper einfach eine ganz andere, ne? Ich reagiere dann nämlich nicht mehr auf mein Kind, sondern ich reagiere auf das, was in meinem Handy los ist, ne? Und das kann ja auch Stress auslösen. Klar kann mich das auch irgendwie positiv stimmen, wenn ich mir Katzenvideos angucke. Vielleicht ist es verstärkt, dass das Oxytocin. Aber ja, das einfach so zu verstehen, dass das immer wieder, was ich sehe im Außen, worauf ich mich konzentriere, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, macht halt immer eine Reaktion in meinem Körper. Und gerade noch durch diese Verbindung, ne, durch Muttermilch, ist es halt die Information, die mein Kind bekommt.
Genau. Und deswegen, also da einfach ganz wichtig, auch da wieder nicht, es geht nicht um perfekt, immer so dieses nach dem Motto, jetzt wird gestillt und so weiter, ich lasse alles stehen und liegen. Nee, das ist ja, gehört ja zum Leben dazu, dass ich eben auch mal ein Gespräch führen muss, dass ich auch mal irgendwie gucken muss auf dem Handy, was irgendwie passiert und so weiter. Nur wichtig ist zu gucken, dass ich die Balance hinbekomme, dass ich eben genügend Räume lasse, um in diese feinfühlige Interaktion zu gehen. Und feinfühlig heißt in dem Sinne, die kleinen Reize zu erkennen. Ne? Also wirklich so dieses, ne? Also beim Stillen ist ja ganz viel auch so dieses, ist es jetzt noch Nahrungsaufnahme oder ist es nur noch Nuckeln der Beziehungshalber? Passiert da gerade, was passiert mit der Hand? Also beim Stillen ist ja ganz viel, dass quasi nach dem Ohr den Haaren gegriffen wird und hier und da. Das sind alles so Mikromomente, die ich entweder quasi einfach laufen lassen kann oder dass ich halt eben erkenne, darauf eingehe und eben gucken kann, wie kann ich das irgendwie ein bisschen steuern. Also auch da wieder, wenn ich halt diese intensiven Momente habe, dann federt das auch ab, dass ich mal eine Präsentation fertig mache, dass ich mal telefoniere. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht immer in dieses 100% ganz oder gar nicht gehen. Oder auch nicht, dass wir uns irgendwie mit schlechtem Gewissen abstrafen, so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich, die Präsentation war wichtig und das Telefonat war wichtig, aber jetzt habe ich ja ganz viele Mikromomente zerstört. Ja, nee, du hast halt jetzt einfach mal quasi, und auch da sind wir wieder bei diesen Immunsystemgedanken, den ich so gerne mag. Auch wenn das Kind verschiedene Reize bekommt, dann ist das gut, weil es kriegt halt sozusagen, es braucht nur genug Stabilität. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass sozusagen man so ein bisschen sich so eine Balance überlegt und sagt, okay, wir haben viele Bindungsmomente, dann kann auch mal sozusagen ein bisschen eine Aufgeregtheit und ein Stress auf Seiten des Vaters, der Mutter sein. Das gleicht sich ja aus, weil wir lernen ja gemeinsam sozusagen an den Sachen zu arbeiten. Schlimm ist immer, wenn es Extreme gibt, quasi. Eine komplette Überbehütung, eine Überkontrolle ist auch nicht gut fürs Kind. Komplette Vernachlässigung und Entzug von geteilter Aufmerksamkeit, auch mega schlecht. Aber alles dazwischen führt eigentlich dazu, dass wir uns quasi auch resilient ein emotionales Immunsystem aufbauen können.
Ja. Na, für mich ist die Frage der Zukunft auch irgendwie total wichtig, dass wir einfach durch diese neue digitale Realität wirklich verstehen, dass es ein neuer Stressor ist in unserem Leben und wir auch da mit unserem Körper drauf reagieren. Kann man das denn wirklich so verstehen, dass so ein digitales Gerät wie das Handy wirklich auch wie ein Stressor eigentlich ist und so auch auf unseren Körper wirkt? Also ist es wirklich, kann man das so nachweisen, dass wir dadurch einfach ein bisschen mehr in der Stressreaktion sind?
Also was wir nachweisen können, was glaube ich auch vielen Leuten nicht bewusst ist, ist, dass wir, dass tatsächlich unser Alltag, und das ist halt der große Unterschied, der Alltag aller Menschen ist aktuell so komplex geworden, wie er noch nie war. So. Das hat viel damit zu tun, dass quasi durch das Internet und dann durch das Smartphone, was das Internet in jede
Hosentasche bringt.
Das hat dazu geführt, dass wir alle eine viel, viel höhere Aufmerksamkeitsinteraktionsreale Welt haben. Und zwar wirklich, und das ist halt das Krasse, dadurch, dass die Geräte so günstig geworden sind und so weiter, sind sie wirklich mehr oder weniger auf der ganzen Welt verbreitet und alle Leute haben Zugang. Und das heißt, ob ich jetzt quasi ein Reisbauer bin irgendwo in China, der ein einfaches Leben führt, auch zudem ist durch das Internet die Komplexität hinzugekommen. Und wenn ich jetzt quasi Investmentbanker bin und so weiter und so fort, ist die Komplexität immer schon hoch gewesen. Jetzt ist die komplette Erreichbarkeit, Ablenkbarkeit dazugekommen. Das heißt, unser aller Leben, egal auf welchem Niveau ich war, ist komplexer geworden und deswegen nochmal diese Geschichte mit unserer Aufmerksamkeit ist ein aktiver Prozess. Ich muss aktiv mich auf Sachen fokussieren und muss dann andere Sachen abschirmen. Und das wird immer schwieriger. Also dieser, also Fokus, dieses Laserfokus ist ein schönes Bild. Also das heißt, wenn ich mich echt fokussiere, dann bin ich auf einem Punkt und dann ist alles da. Das kriegen wir kaum noch hin, weil ich habe eine Streuung von meinem Laser. Der wird immer mehr zu einem breiten Scheinwerfer, weil viele Sachen irgendwie reinkommen, die ich quasi ignorieren muss. Aber die muss ich aktiv ignorieren.
Und das kostet auch Energie, oder?
Kostet mega Energie. Und weil du jetzt gesagt hast, okay, ist das jetzt ein Stressor? Die Welt ist so anspruchsvoll geworden, dass das dazu führt. Und deswegen, so entsteht ja Stress. Stress entsteht nicht dadurch, dass ich irgendwie eine schwierige Aufgabe habe, sondern Stress entsteht, dass ich quasi Dinge habe, die für mich ein Problem darstellen, weil ich nicht weiß, ob ich sie lösen kann oder nicht. Mhm. Und diese komplexe digitale Welt führt dazu, dass ich immer einen leichten Level habe von Sachen, wo ich das Gefühl habe, ah Mist, habe ich das noch gemacht? Habe ich das schon gemacht? Muss ich das nicht noch machen? Das ist jetzt nicht der schlimme Stress von, ich fühle mich hilflos und kann es nicht tun, aber ich habe permanent das Gefühl, ich muss ja noch was machen, ich könnte was vergessen haben, was ja schon eine gewisse Hilflosigkeit ist. Und das kann dazu führen, dass ich einen permanenten Stresslevel habe, der nicht gut ist für mich und der gleichzeitig dazu führt, dass echte Stressoren zu intensiv wahrgenommen werden. Deswegen dieses Bild des Stressfasses. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Fass, wenn es leer ist, bin ich Buddha, bin ich entspannt wie niemand sonst. Und je mehr Wasser drin ist, desto mehr Stress habe ich schon und desto weniger kann ich neuen Stress verarbeiten. Und wenn jetzt aber schon die Hälfte des Fasses voll ist mit digitalen Stress, mit wer klickt mein LinkedIn-Profil an, wer liked, wer dies, wer das, hat Oma angerufen, was sagt die Kita-Gruppe, wer ist Klassensprecher geworden und so weiter und so fort, dann habe ich
super zusammengefasst.
Dann habe ich nicht mehr viel Platz im Fass. So.
Ja.
Und dann gehe ich irgendwie mit den Kindern spazieren und dann labern die ganze Zeit und ich bin schon am Level, dass ich nicht mehr viel ertragen kann und sage, hey Leute, ein bisschen ruhiger, Papa kann heute nicht so viel und so weiter. Keine Ahnung was. Und dann schmeißt einer ein Eis durchs Auto und so. Dann kann es sein, dass ich komplett explodiere, obwohl ich eigentlich nicht der Typ bin, einfach nur, weil mein Fass übergelaufen ist. So.
Obwohl dann, du ohne Handy und ohne Job im Urlaub vielleicht dich hättest drüber kaputt lachen können.
Und das ist genau der Witz. Solche Sachen passieren dann oft im Urlaub, weil ich sozusagen dann mein Mental Load viel, viel zu hoch habe, den ich runterfahre, mein Stressfass voll ist. Und das ist einfach tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Geschichte. Durch diese komplexe Welt, in der wir leben, mit all ihren Anforderungen. Und ich finde es nochmal wichtig zu wissen, also mein Vater hat noch in einer Welt gelebt, wo man ins Büro gegangen ist, da lag ein Stift und Papier und irgendwann ein riesiger Computer, aber man ist zum Kopieren irgendwo hingegangen und irgendwas so. Und die ganzen Sachen, die für uns Normalität sind, sind on top gekommen. Ich habe E-Mails on top, ich habe Slack on top, ich habe WhatsApp on top. Alles on top, on top, on top. Das heißt, wir haben alle von vornherein, und das fängt leider schon in der Kita an und geht in der Schule weiter, die Aufgaben, die ich habe, Schulmanager, dies, das, tralala. Das heißt, wir laufen alle schon mit einem ziemlich krass gefüllten Stressfass rum. Und je nachdem, was ich für ein, da sind wir bei den individuellen Geschichten und Erleben, was ich irgendwie habe, hat mein Fass mehr oder weniger Kapazität. Manche Leute haben halt ein kleines Stressfass, das ist schon jeden Tag voll, nur mit dem, was der Alltag eigentlich bedeutet. Andere Leute haben großes Stressfass, aber auch selbst bei denen ist schon relativ viel drin. Und dann kommt alles on top, was mir sozusagen passiert. Und genau. Und deswegen letztendlich, unser emotionales Immunsystem sollte uns halt helfen, erstmal ein gutes, stabiles Fass hinzubekommen, was möglichst groß ist. Und was uns ein Verständnis gibt, dass es eben quasi passiert. Also idealerweise weiß ich, heute bin ich schon am Limit. Ich muss darauf achten, entweder, dass ich wieder runterkomme, im wahrsten Sinne des Wortes, damit mein Fass wieder quasi mehr Kapazität hat. Oder dass ich halt quasi wirklich gezielt aufpasse, was passiert mir halt heute. Ich muss es einordnen, weil heute bin ich weniger leistungsfähig, als ich es normalerweise bin. Und auch das zu kommunizieren, ist eine Stärke.
Ja.
Wenn du in ein Meeting gehst und sagst, Leute, wir hatten gerade tatsächlich verschiedene Sachen, die führen dazu, dass ich heute nicht so leistungsfähig bin wie sonst. Wir kriegen das gut hin, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und das sind halt einfach Sachen, die eben helfen können dafür, dass wir sozusagen proaktiv mit unserer Stresssteuerung sozusagen, und da sind wir dann bei der Selbstwirksamkeit, so umgehen, dass wir das Gefühl haben, je nachdem wie die Anforderungen sind, ich habe die Möglichkeit, mich dem zu stellen und damit umzugehen.
Es ist wunderbar, wie du es gerade erklärt hast, Sven. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde, du hast dieses Phänomen der kollektiven Erschöpfung, was wir zu diesen Zeiten nun mal erleben, das sagen Mediziner, das sagen Apotheker, das hört man aus irgendwie allen Ecken, das hast du super, super erklärt. Und ich finde dieses Stressfass ein grandioses Konzept als Basis für auch die Selbstwirksamkeit der Menschen, um zu belegen, wie groß ist mein Fass eigentlich? Kann ich was tun, damit es größer wird? Aber auch, was packe ich da jeden Tag rein und was kann ich da vielleicht auch rausnehmen, systematisch, ja? Finde ich ein wunderschönes Bild. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir können damit auch total gut dieses Gespräch beenden. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben als Tipp, als Trick im Bereich des Stressfassmanagements?
Ja, total gerne. Nehme ich also erstmal genau, was du gesagt hast. Also es ist tatsächlich, dass man sich überfordert fühlt, ist momentan ein kollektives Phänomen. Also jeder hat immer so ein bisschen das Gefühl, alle anderen kriegen es besser hin. Aber ich kriege ja nur die Ausschnitte der anderen Leute mit. So, also wenn ich mir irgendwie angucke, ach ja, jetzt, ach die heute so leicht und lächelt und hier und da. Ja, das ist vielleicht gerade ein guter Moment. Die habe ich selber auch. So, aber auch die Person, bei denen ich das sehe, hat diese gleichen Herausforderungen wie ich selbst. Und ganz wichtig, alles ist ein Prozess. So, dieses, also ich merke halt, gerade in den letzten Jahren hat mir das mit diesem Stressfass und mit diesem Immunsystem, diese Bilder, total geholfen, weil das eben mein Alltag gewesen ist, dass ich gemerkt habe, warum passiert denn das? Warum passiert das? Wie kann ich damit umgehen? Und deswegen auch bei mir mit all dem Wissen aus Studium und Promotion und so weiter, sind die Sachen nicht easy peasy gesetzt, sondern ich muss da immer noch weiter dran arbeiten. Aber mir hilft es total, dass ich merke, okay, das betrifft alle. Und der Umgang damit und der offene Umgang damit, der kann mich halt eben weiterbringen. Also tatsächlich auch, es verhindert Streits, weil man sagen kann, du, heute kann ich nicht gut argumentieren. Ich glaube, ich würde sofort argumentieren. Das Thema ist aber mega wichtig. Lass uns das vertagen. So. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, nur ein Beispiel, wie man das Stressfass gut im Alltag einsetzen kann, um Schlimmeres zu verhindern und sei es in Streit mit dem Kind.
Ja.
Genau, das ist, glaube ich, einfach nochmal eine Geschichte. Betrifft uns alle, ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dieses den Blick nach vorne zu wenden und da positiv dran zu gehen, ist ganz, ganz wichtig und wird sozusagen dazu beitragen, dass es ein Stück für Stück mehr gelingt.
Sven, tausend Dank, dass du dein Wissen zu diesem super, super relevanten Thema heute mit uns geteilt hast. Ja, ich finde, da müssen wir viel mehr drüber sprechen. Und ja, weil wir damit auch ganz aktiv die Zukunft unserer Kinder gestalten können und wie die dann in Zukunft mit dem gleichen Stress umgehen. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit heute.
Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch. Danke.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.